Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. Heute ist in Berlin das Performing Exiles Festival eröffnet worden. Es zeigt Theater von Menschen, die aus ihrer Heimat nach Deutschland flüchten mussten, hier also im Exil leben. Wie der international erfolgreiche iranische Filmregisseur Mohammad Rasulov. Zu seiner Situation sagt Festivalleiter Matthias Lilienthal:
Mohammad Rasulov ist zu 4 Jahren Gefängnis und 45 Peitschenhieben im Iran verurteilt und er würde liebend gerne in den Iran zurückgehen, aber er weiß auch, dass das wahrscheinlich sein sicherer Tod wäre. So eine größere Gefährdung kann ich mir nicht ausdenken.
Mohammad Rasulov hat heute seine erste Theaterinszenierung gezeigt, zu einem Zeitpunkt, da sich der Iran in einer immer weiter eskalierenden Kriegssituation befindet und das Ensemble um das Leben seiner Angehörigen fürchtet. Wir sprechen über diese ganz besondere Premiere. Außerdem schauen wir beim Women in Architecture Festival vorbei und bei der Eröffnung der internationalen Schillertage in Mannheim. Die zeigen gleich 2-mal Kabale und Liebe in einer deutschen und einer indischen Variante. Und wir sehen uns in Leipzig eine Ausstellung über Familienerinnerungen und Migration an. Das alles heute in Fazit. Schön, dass Sie mit dabei sind. Das Theaterfestival, über das wir jetzt sprechen, passt wohl besser in unsere Gegenwart als jedes andere. Und das hat traurige Gründe. Performing Exiles findet zum 2. Mal statt und präsentiert in Berlin lebende KünstlerInnen, die aus ihrer Heimat fliehen mussten. Matthias Lilienthal, der designierte Intendant der Berliner Volksbühne, hat das Festival 2023 bei den Berliner Festspielen aus der Taufe gehoben und heute die 2. Ausgabe eröffnet. Und zwar mit der ersten Theaterarbeit des international bekannten iranischen Filmemachers Mohammad Rasulov, der für seinen Film Die Saat des heiligen Feigenbaums unter anderem für den Oscar nominiert war und der kürzlich mit 3 iranischen Schauspielerinnen aus Teheran geflohen ist. Meine Kollegin Barbara Behrendt war heute Abend bei der Eröffnung vom Performing Exiles Festival dabei. Hallo Barbara.
Hallo, guten Abend.
Vor der Premiere seiner ersten Theaterproduktion hat Regisseur Mohammad Rasulov über die aktuelle Situation gesprochen, unter Tränen davon berichtet, dass es derzeit kein Internet im Iran gibt und für das Ensemble keine Möglichkeit, die eigenen Angehörigen zu kontaktieren. Und dann hat er noch das hier gesagt.
And so we try to stick to our artistic commitment and to try to stick to do what we love.
ما اینجا هستیم تا سعی کنیم بهترین خودمون باشیم ولی واقعا شاد نشه.
And we try to offer you tonight our best and we don't know if we succeed.
امیدوارم بتونیم و امیدوارم این جنگ زود تموم شه. مرسی.
I hope we manage and we hope the war ends soon.
Ja, trotz der Umstände bleiben Sie also bei Ihrer künstlerischen Verpflichtung, versuchen Ihre Produktion zu spielen, zu tun, was Sie lieben, Ihr Bestes zu geben und Sie hoffen auf ein Ende des Krieges. Barbara, das geht ja wirklich unter die Haut. Wie hat das Publikum da reagiert? Wie geht man danach überhaupt in so eine Aufführung?
Ja, das war schon schwierig. Also natürlich ist da auch viel iranische Community heute Abend gewesen und man hört es ja richtig in den Stimmen auch der beiden, wie sie eigentlich kaum darüber sprechen können, wie jetzt die momentane Situation ist. Und Rasulov hat dann eben auch noch mal erzählt, wie einfach die letzte Woche in den Proben waren, wie sie eigentlich noch bei einem ganz anderen Stoff waren und dann kamen die Einschläge auf Teheran und wie sie eigentlich kaum in der Lage dazu waren zu proben und es eben auch bis zuletzt gar nicht wirklich feststand, ob man heute überhaupt auf die Bühne gehen kann, weil es natürlich eine extrem emotionale Situation jetzt ist. Und das Publikum saß da wirklich ja sehr gebannt, hat am Ende auch mit Standing Ovations reagiert. Natürlich auch aus Respekt vor diesen KünstlerInnen, die hier gerade so Schweres erleben. Und man hatte wirklich als Publikum das Gefühl, man steht da zwischen diesen zerbrechenden Welten auch. Also Matthias Pees, der Intendant der Berliner Festspiele, hatte auch noch über eine Produktion aus der Ukraine gesprochen. Da sieht es ja ähnlich aus. Also es ist einfach gerade so nah diesem Festival, was einfach in der Welt passiert.
Dann kommen wir mal zu dem Stück Destination Origin, so heißt die Produktion. Was wird denn da erzählt?
Da geht es schon auch um die Flucht aus dem Iran und was das bedeutet. Also die Schauspielerinnen auf der Bühne sind ja eben auch zum Teil über die Berge geflohen. Und diese Theaterproduktion ist für sie auch wirklich wichtig, weil um hier bleiben zu können in Deutschland, brauchen sie auch ein Visum, das sie bekommen, wenn sie hier eben Theater spielen. Da hängt auch wieder alles mit allem zusammen. Und darum geht es thematisch schon, auch was die Flucht bedeutet, aber für die eigene Identität, für den Körper, für das ganze restliche Leben, wenn man weiß, dass man vielleicht nie wieder die eigene Mutter in Teheran sehen wird. Allerdings wird das jetzt hier nicht erzählt wie bei Mohammed Rasoulufs Filmen. Also es ist jetzt keine realistische Geschichte, sondern es ist so eine Mischung aus sehr atmosphärischen Bildern mit einem ganz düsteren Pathos. Es gibt verspielte, stumme Szenen, es gibt choreografische Szenen, es gibt viel atmosphärische Musik und generell wenig Worte, aber auch Monologe, in denen Schauspielerinnen uns ihre Fluchtgeschichten erzählen. Und man merkt, dass Rasoulouf hier wirklich noch mal was anderes probieren wollte auf der Bühne, als er in seinen Film tut.
Mhm. Und dann hören wir da mal rein, weil das ja ein musikalischer Abend ist, wie Sie sagen. Und das klingt zum Beispiel so. میگم فراموش کن و ترک آغوش کن دنیا پیش روته بخون از دل آواز و صداش بکن میگن بهار اینه که پروانه میگه هر دم روی گل و از هر چمن گلی چین و گذر کن خونه 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 آواز هر بومه هرچی دل شاده گوش داد به جز دل من که مونده اسیر چشمات. Ja, das ist so eine melancholische Volksmusik, könnte man vielleicht sagen. Ist der ganze Abend in dieser Tonlage gestaltet oder gibt es da noch andere Kontraste?
Nee, das ist wirklich wie so eine Szenencollage, die ganz unterschiedliche Stimmungen transportiert. Also zu dieser Musik geht es sehr verspielt und leicht her. Da gibt es so ein Spiel mit Scheinwerfern auf der Bühne, dessen Licht dann immer von den Schauspielerinnen wie so ein Ball hin und her geworfen wird, wie mit diesem Lichtkegel, wie so eine Erinnerung an heitere Tage. Dann geht es aber wirklich auch düster und pathetisch zu. Es hängt so ein Wald von Stricken von der Bühne und die Frauen verstecken sich da immer dazwischen. Da muss man natürlich ganz stark an die Bedrohung durch die Todesstrafe im Iran denken. Sie binden sich aber auch mit Stricken an so einen toten Baumstamm ohne Wurzeln fest. Das ist natürlich auch eine hohe Symbolik. Ganz am Anfang steht eine Frau in Weiß auf der schwarzen Bühne und fällt wirklich plötzlich auseinander. Also ihre Arme fallen von ihr ab, bis man sieht, dass das die Arme von zwei anderen Spielerinnen sind, die quasi hinter ihr stehen und in schwarz gekleidet sind. Alles ist in schwarz-weiß gehalten. Überhaupt muss man aber sagen, dass die realistischen Spielszenen mit Sprache, mit Monologen, mit Dialogen dann aber doch die stärkeren Szenen sind. Da kann Mohammed Rasoulouf einfach. Das merkt man sofort, dieses pointierte, emotionale, bildhafte Erzählen. Da hört man dann auch wirklich gebannt zu, wie diese jungen Frauen über ihre Ängste bei den verbotenen Dreharbeiten in Iran sprechen und ihrer sich daraus resultierenden Paranoia auch, ihre Flucht eben mit nur einem kleinen Rucksack zu Fuß über die Berge, über die Entscheidung zu gehen oder zu bleiben. Dann aber auch ein bisschen Alltag in Berlin. Also am Ende sitzen sie am Küchentisch miteinander und sagen, dass sie nach einer Zwei-Zimmer-Wohnung suchen, werfen das auch ins Publikum, sagen, hey, wenn jemand was weiß. Das hat dann schon fast wieder was Leichtes, Humorvolles, das ist dann auch schön, dass es diesen Ton auch gibt an diesem Abend.
Auf dem Programm der Eröffnung, also auch heute Abend, stand eine Produktion des albanisch-griechischen Regisseurs Mario Banucci, die bereits bei den Wiener Festwochen gezeigt wurden. Wir haben in Fazit darüber berichtet und eine große Party gab es im neuen Club de Baile in der Kassenhalle. Was war das dann insgesamt für ein Einstieg in dieses Festival? Konnte da gefeiert werden?
Ja, das ist wirklich die Frage. Also gut, Baile in Dieter von Mario Banucci ist jetzt auch nicht gerade ein sehr fröhliches Stück. Das erzählt in einer bildstarken, aber auch sehr kryptischen, symbolüberladenen Performance ohne Worte vom Tod von Banuschis Stiefmutter Lendita. Da wird dann mit Weihrauch geschwenkt und eine tote, nackte Frau wird da gewaschen, Feitstänze aufgeführt. Warum das Festival jetzt damit eröffnet hat, ist mir nicht so ganz klar, weil Banucci ist zwar ein junger europäischer Shootingstar, aber er hat jetzt wirklich gar nichts mit der Exilszene Berlins zu tun. Also er kommt auch nicht aus Berlin, er lebt nicht in Berlin, er hat auch gar keinen Deutschlandbezug. Das verwässert so ein bisschen dieses Konzept, weil man will doch eigentlich zeigen, wie reich die Berliner Exilszene von KünstlerInnen ist. Und es ist dann schon ein ziemlicher Kulturschock, wenn man aus diesem toten Reich dann in diesen Club de Baile kommt, weil der jetzt so ganz stark die lateinamerikanische Community in Berlin feiert. Da geht es um Salsa-Tradition, ums Zusammenkommen aller Exil-Communities. Da wird an allen Abenden bis 2 Uhr gefeiert. Es gibt Tanzwettbewerbe, es gibt einen Textilmarkt mit südamerikanischen KünstlerInnen. Und das sieht so ein bisschen aus wie so ein abgeranzter Vorort von Sao Paulo mit so Plastikstühlen und Wachsdecken, ganz bewusst. Das ist wirklich sehr hübsch, muss man sagen. Es war wirklich ein bisschen befremdlich, nach diesen beiden sehr schweren Abenden dann auf einmal so in diese Salsa-Atmosphäre zu kommen.
Und worauf konzentriert sich das Festival in den kommenden 10 Tagen? Gibt es da einen Schwerpunkt diesmal?
Ja, das ist interessant. Also während das Team vor 2 Jahren noch gesagt hat, dass die Wichtigkeit in Berlin doch, also dass Berlin so eine Exilstadt ist, sagt Lilienthal jetzt, dass es auch in Berlin eben immer schwieriger wird für KünstlerInnen aus dem Ausland. Die Mieten werden teurer, das Geld für die Kultur wird weniger. Die Politik steht jetzt auch eher fürs Gegenteil von der Willkommenskultur. Und das ist auch der Grund, weshalb jetzt das neue Festival 100 Grad Diaspora im Festival erstanden ist. Da dürfen sich nächste Woche nämlich 45 Exilgruppen in 3 langen Nächten im Haus der Berliner Festspiele vorstellen. Das ist ein unkuratiertes Programm. Und da stellen sich KünstlerInnen vor, die eben gerade erst nach Berlin kommen oder hier Fuß fassen. Da bin ich wirklich gespannt, welche ExilkünstlerInnen wir bei diesen 3 Abenden kennenlernen in der Woche. Das scheint mir dann auch wirklich so dieses Herzstück der diesjährigen Ausgabe zu sein.
Barbara Behrendt, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Destination Origin von Mohamed Rasoulov gibt es morgen und übermorgen wieder zu sehen. Das Performing Exiles Festival dauert noch bis zum 28. Juni. Und auch wir schauen nächste Woche bei Fazit nochmal vorbei und berichten von weiteren Uraufführungen. Man sollte meinen, dass es ein Wort gibt, das so langsam aus dem deutschen Sprachgebrauch verschwinden würde, die Männerdomäne. Die Wirklichkeit sieht aber anders aus, wenn wir in die Berufswelten hineinschauen, zum Beispiel in die Baubranche. Die scheint nach wie vor männerdominiert zu sein. Die männlichen Star-Architekten sind bekannt, sind berühmt, ihre weiblichen Kolleginnen sehr viel seltener, von wenigen Ausnahmen wie Zaha Hadid mal abgesehen. Das möchte ein Festival jetzt dringend ändern, Women in Architecture. 2021 fand es zum ersten Mal in Berlin statt. Nun ist es ausgeweitet worden auf 256 Veranstaltungen bundesweit mit mehr als 200 Akteurinnen, die sich für mehr Vielfalt in der Baukultur einsetzen. Zum Fachbeirat des Festivals gehört die Architektin und Autorin Karin Hartmann. Sie ist jetzt bei Fazit zu Gast. Schönen guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
Frau Hartmann, Sie waren selbst auf verschiedenen Ebenen als Architektin tätig, auch mit Ihrem eigenen Architekturbüro. Und Sie sind unter anderem erste Vorsitzende des Karrierenetzwerks und Berufsverbands Architektinneninitiative Nordrhein-Westfalen. Und Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Schwarzer Rolli, Hornbrille, Plädoyer für einen Wandel in der Planungskultur. Warum ist das so? Warum denken wir bei Architekten immer noch vor allem an Männer mit schwarzem Rolli und Hornbrille?
Ja, dieses Stereotyp funktioniert, oder? Hm. Unsere Branche ist tatsächlich immer noch sehr stark geprägt von Männern und von männlich konnotierten Eigenschaften vor allen Dingen. Und das ist eben auch historisch so gewachsen. Von dem Beruf des Baumeisters, von diesem Bild des Baumeisters, von dem Künstlerarchitekten. Und ja, so tragen wir noch ziemlich viele alte Narrative mit uns herum in dieser Branche, die dazu führen, dass die Branche immer noch sehr männlich geprägt ist.
Aber das Architekturstudium wird von mehr Frauen als Männern abgeschlossen. Viele Frauen bleiben aber offenbar dann nicht im Beruf oder machen sich nicht selbstständig. Warum ist das so und in welchem Verhältnis steht das eigentlich?
Ja, das ist tatsächlich ziemlich auffällig in der Architektur. Wir haben nächstes Jahr seit 20 Jahren mehr Frauen als Männer, die das Architekturstudium abschließen. Die Zahl der eingetragenen Architektinnen liegt aber bei 37%. Diese Zahlen sprechen so ein bisschen für sich. Es gibt einen sehr großen Gap und das zeigt, dass die Frauen, aber auch andere marginalisierte Gruppen irgendwo verloren gehen und wir wissen nicht genau, wo und wann. Dazu gibt es keine wirklich validen Zahlen, aber es gibt natürlich viele Indizien.
Also könnte das zum Beispiel wieder mal klassischerweise mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu tun haben? Oder hat es doch etwas mit diesem speziellen Beruf zu tun und vielleicht auch damit, wie Männer sich darin durchsetzen und dass es immer noch schwer ist für Frauen, da mitzuhalten in diesem Wettbewerb?
Ja, ich glaube, das kommt tatsächlich insbesondere in Westdeutschland ziemlich zusammen mit diesem Narrativ auch der Hausfrauenehe, was in Westdeutschland noch ziemlich stark nachwirkt. Aber es kommt eben auch zusammen mit fachkulturellen Narrativen. Zum Beispiel ist es in der Architektur so angelegt, dass man davon ausgeht, man wird berufen zu dieser Profession und muss allzeit verfügbar sein. Und ja, das ist natürlich etwas, was mit verschiedenen Lebensrealitäten sehr schlecht vereinbar ist. Und dabei ist die Familiengründung sicherlich nur ein Punkt.
Aber es gibt Kolleginnen von Ihnen, Sie selbst haben im Beruf gearbeitet. Sind diese Frauen nicht sichtbar genug? Warum werden sie nicht wahrgenommen? Warum finden sie in der Öffentlichkeit nicht die Aufmerksamkeit, die eben die großen männlichen Star-Architekten bekommen?
Ich glaube, es ist am Ende tatsächlich keine Frage der Sichtbarkeit, weil eine Sichtbarkeit bedeutet ja noch nicht Einfluss oder Entscheidungsgewalt in Führungspositionen oder einfach auch Mitsprache bei der Planung. Ja, insofern haben wir es da einfach auch mit strukturellen Hürden zu tun, die dieses Festival insbesondere angehen möchte.
Bevor wir zu dem Festival kommen, gibt es denn eine Art weibliche, vielleicht sogar feministische Architektur, eine feministische Stadtplanung? Wie anders würden unsere Gebäude, die öffentlichen Orte und die Städte aussehen, wenn mehr Frauen in der Verantwortung wären?
Das ist die Frage, die tatsächlich am häufigsten gestellt wird, wenn man über dieses Thema spricht. Die habe ich in meinem Buch auch extra behandelt. Die Frage an sich bringt ja schon eine gewisse Konnotierung mit sich, weil im Moment haben wir die Situation, dass dieses Berufsbild so stark männlich geprägt ist, dass im Grunde 15, maximal 20% der Bevölkerung abgebildet werden durch die Personen, die einfach dort entscheiden. Und wir können 20% für 100% entscheiden. Das heißt, uns fehlt einfach eine Vielfalt an Lebensrealitäten, die in der Planung stattfindet. Und dieses Feld müssen wir unbedingt erweitern.
Es gibt ja, wenn man im Kulturbereich bleibt, ein ganz konkretes Beispiel. Es ist ein bisschen ein peinliches Beispiel, aber es ist etwas, was bei jedem Theater, bei jedem Opernbesuch eigentlich zu Bewusstsein kommt. Das sind die Toiletten, die für Frauen in den Opern und in den Theatern einfach viel zu klein sind. Da sind immer die endlosen Schlangen zu besichtigen, während die Männer offensichtlich genug Platz haben, um die Pause dann auch noch anschließend genießen zu können, vielleicht mit einem Getränk. Ist das so ein typisches Beispiel, wo man eigentlich schon längst hätte rangehen müssen und sagen müssen, hier sehen wir eine Realität, die geändert werden muss, die wird aber in den meisten Häusern vielleicht auch nicht geändert, weil nicht genug Platz da ist, aber zumindest bei Neubauten sollte man das doch angehen, oder?
Das stimmt, aber diese Planungen werden ja beeinflusst durch Baunormen und die sind festgelegt worden. Und hier scheint nicht klar zu sein, dass Frauen einfach häufiger zur Toilette gehen, länger zur Toilette gehen und öfter Angehörige begleiten. Und daraus ergibt sich natürlich quantitativ eine Anzahl von Toiletten, die einfach nötig ist. Und diese Anzahl stimmt nicht überein mit den tatsächlich geplanten Toiletten. Das ist einfach ein ganz realistisches Ergebnis, wo man sich fragt, wie kann das eigentlich sein? Aber wenn ich zum Beispiel diesen Part vorlese aus meinem Buch, dann schaue ich nicht selten in sehr erstaunte Gesichter.
Offensichtlich von Menschen, die nicht so oft ins Theater oder in die Oper gehen. Haben Sie denn ein paar positive Beispiele oder haben Sie ein positives Beispiel für eine gut umgesetzte weibliche Architektur zum Beispiel?
Ja, wie gesagt, also ich würde gar nicht sagen, dass es eine weibliche Architektur gibt, sondern eher, dass Menschen unterschiedlich planen und dass es wichtig ist, dass alle Lebensperspektiven vertreten sind. Aber tatsächlich ist Wien ja die sogenannte Wiege des Gender Planning, wo schon sehr lange, also über Jahrzehnte, dieses Thema verankert ist. Und das zeigt sich sehr deutlich im Stadtbild durch nahegelegene Parks, die gut erreichbar sind, durch viel mehr Grünflächen und auch durch Grünflächen, die für viele Personen einfach nutzbar sind, durch eine hohe Anzahl von Sitzgelegenheiten. Es gibt sogar einen eigenen Platz, der gestaltet wurde unter der Mitwirkung von Mädchen, von Schulmädchen der Umgebung. Und das ist zum Beispiel auch eine sehr, sehr große Datenlücke, die wir haben.
Nun kommen wir zum Festival Women in Architecture. Dieses Festival findet an so vielen Orten statt. Es gibt Workshops, Ausstellungen, Vorträge, Führungen. Werden denn da vor allem die ArchitekturexpertInnen angesprochen oder sind diese Veranstaltungen für die interessierte Allgemeinheit gedacht?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Die Anzahl der Veranstaltungen und auch die Qualität der Veranstaltung ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich und vielfältig und richtet sich sowohl an die breite Öffentlichkeit als auch zur Vernetzung untereinander. Aber es geht eben auch darum, dieses Thema nochmal in die Breite zu tragen und auch so ein bisschen zu zeigen, so, hallo, wir sind da, wir möchten gerne Zugang zu dieser Profession, wir möchten gerne teilhaben und es gibt sehr, sehr, sehr viel zu entdecken.
Und gibt es einzelne Veranstaltungen, auf die Sie sich ganz besonders freuen?
Ja, ich freue mich tatsächlich sehr auf die Enthüllung des Solange-Netzes. Das ist das 33. Netz der internationalen Solange-Reihe in Düsseldorf am kommenden Mittwoch, wo wir als Architektinneninitiative innerhalb eines Partizipationsprozesses einen Satz ausgewählt haben, gemeinsam mit der Künstlerin, der an der Johanneskirche hängen wird. Und das stelle ich mir schon als sehr starkes Zeichen aus der Mitte unserer Branche vor in die Düsseldorfer Stadtgesellschaft hinein.
Diesen Satz können Sie aber noch nicht verraten.
Der ist noch geheim, den darf ich noch nicht verraten.
Okay, es gibt also einiges zu entdecken. Die Autorin und Architektin Karin Hartmann, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Das Festival Women in Architecture findet noch bis zum 8. Juli statt. Einen Überblick über die zahlreichen Veranstaltungen finden Sie unter wia-festival.de. Es ist Pride Month, der Monat der großen Paraden und zugleich eine Zeit, in der die gewalttätigen Übergriffe auf queere Menschen zunehmen. Wie viel politische Solidarität ist da angemessen? Ein Fall hat in den vergangenen Tagen für kontroverse Diskussionen gesorgt. Die queere Gruppe der Bundestagsverwaltung darf nicht wie in den Vorjahren beim Berliner Christopher Street Day mitlaufen. Die Hausleitung, der Bundestagspräsidentin Julia Klöckner von der CDU vorsteht, hat dies nicht gestattet, da, so heißt es, die Bundestagsverwaltung aufgrund der gebotenen Neutralität Pflicht nicht an politischen Demonstrationen und öffentlichen Versammlungen teilnimmt. Und am Bundestag wird ebenfalls im Gegensatz zu den Vorjahren zur Parade auch nicht die Regenbogenflagge gehisst. Was davon zu halten ist, kommentiert meine Kollegin Elena Gorgis.
Gesetze werden im Plenum des Parlaments beschlossen, nicht auf dem Dach des Bundestages. Wichtige Meilensteine für die LGBTQI-Plus-Community waren in den vergangenen Jahren die Ehe für alle und das Selbstbestimmungsgesetz, das trans-, intergeschlechtlichen und nicht-binären Personen erleichtert, Geschlechtseintrag und Vornamen ändern zu lassen. Diese Meilensteine wurden von den Abgeordneten im Bundestag mehrheitlich beschlossen. Insofern kann man durchaus in Frage stellen, ob errungene Grundrechte für queere Menschen tatsächlich mit einer Flagge auf einem Turm des Bundestages am Christopher Street Day symbolisch bekräftigt werden müssen, wie es seit 2022 passiert ist. Zumal die Regenbogenflagge die einzige Flagge bisher ist, die kein Land oder einen Staatenverbund repräsentiert. Auch die Neutralitätspflicht der Bundestagsverwaltung ist in Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Polarisierung grundsätzlich keine schlechte Idee. Der CSD ist eine politische Demonstration und eine Party der Freiheit, die bewusst gesellschaftliche Normen und bürgerliche Verhaltenstraditionen hinterfragt und aufbrechen will. Das ist nicht unbedingt mit der Neutralität der Bundestagsverwaltung vereinbar und muss es auch nicht sein. Aber die Entscheidungen, die Regenbogenfahne nur noch am Internationalen Tag gegen die Diskriminierung queerer Menschen, nicht aber am Tag des Berliner CSD auf dem Bundestag zu flaggen und außerdem zu untersagen, dass eine Gruppe von Mitarbeitenden der Bundestagsverwaltung als offizielle Gruppe beim CSD mitlaufen darf, platzt in eine Zeit, in der queeres Leben stark angefeindet wird. Der Angriff auf ein Fest der Vielfalt im brandenburgischen Bad Freienwalde ist nur einer von zahlreichen. Im EU-Land Ungarn und in den USA werden die Rechte und die Sichtbarkeit von queeren Menschen gerade massiv eingeschränkt. Die Regenbogenflagge auf dem Reichstagsgebäude anlässlich des CSD war vielleicht nur Symbolik, aber sie war Ausdruck der Solidarität und der Freude, dass Zeiten, in denen queere Menschen in Deutschland vom Gesetzgeber diskriminiert und sogar verfolgt worden sind, vorbei sind. Die Bundestagsverwaltung sollte nicht nur neutral über allem schweben, sondern auch darauf achten, dass Brücken nicht leichtfertig wieder eingerissen werden, die mühsam in jahrelanger politischer Arbeit zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen aufgebaut worden sind. Eine bereits beim CSD angemeldete Gruppe an Mitarbeitenden wieder zurückzupfeifen, wirkt wie ein Rückzug von einer schon geschlossenen Einigung und sie ist ein Affront gegen die eigenen Mitarbeitenden. Sich offiziell zu den Grundrechten von LGBTQI-Plus-Menschen zu bekennen, erscheint auf einmal, zumindest im Bundestag, nicht mehr konsensfähig. In Zeiten zunehmender Demokratiefeindlichkeit ist das beunruhigend.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Polizei in Budapest hat den für den 28. Juni geplanten Pride March der LGBTQ+-Community verboten. Damit setzt sie ein Gesetz um, das das ungarische Parlament unter Ministerpräsident Orbán im März verabschiedet hatte, mit der Begründung des Kinderschutzes. Trotzdem will der Bürgermeister der ungarischen Hauptstadt Gergely Karácsony an der Pride festhalten. Er hatte gestern bekräftigt, dass die Veranstaltung Ende Juni stattfinden könne. Die Parade sei eine städtische Veranstaltung und brauche keine Genehmigung. Die Organisatoren beriefen sich auf ihr verfassungsmäßiges Versammlungsrecht. Ein Museum zum Anfassen. Das gibt es nun in London. Das Victoria and Albert Museum hat eine Außenstelle auf dem früheren Olympiagelände im Osten der Stadt eingerichtet. Dort lagern auf 4 Etagen rund 250.000 Stücke. Dazu gehören Keramik, Gemälde, historische Musikinstrumente, Spielzeug und Kleidungsstücke. Besucherinnen und Besucher können über die Homepage Ausstellungsstücke reservieren. Die dürfen sie dann in einem interaktiven Raum mit Handschuhen anfassen, unter der Aufsicht von Museumsmitarbeitern. Der Sinn des Projekts: physische und mentale Barrieren abzubauen, um nicht zuletzt junge Menschen ins Museum zu locken. Ein Denkmal der Ostmoderne ist die Dresdner Robotron-Kantine. Ihre Sanierung will der Bund mit 4 Millionen Euro unterstützen. Das teilte die Dresdner Stadtverwaltung mit. Bis Ende 2028 soll in dem Gebäude ein internationaler Kultur- und Begegnungsort entstehen. Die Kunstbiennale Ostrale und das Kunsthaus Dresden sollen dort dauerhaft einziehen. Rund 6,1 Millionen Euro soll der Umbau insgesamt kosten. Der Bund gibt Mittel aus dem Programm Nationale Projekte des Städtebaus. Außerdem kommt Geld aus einer Privatspende sowie aus den Eigenmitteln der sächsischen Landeshauptstadt. Die ehemalige Betriebsgaststätte, das VEB Robotron, wurde zwischen 1969 und 1972 als eleganter Pavillonbau entworfen. Rund 800 Menschen fanden in 2 Speisesälen Platz. Als Rockgitarristen haben sie Musikgeschichte geschrieben. Jetzt planen Eric Clapton und Carlos Santana ein weltweites Musikevent für den Frieden. Man wolle ein Festival nach dem Vorbild von Woodstock organisieren, sagte Santana in einem Zeitungsinterview. Es solle in San Francisco starten und in New York und London weitergehen. Santana macht sich Sorgen um den Zustand der Welt. Die brauche positive Schwingungen. Es gebe zu viel Negatives, zu viel Angst und wütende Menschen. Die Idee, gemeinsam mit dem 80-jährigen Clapton ein neues Woodstock zu organisieren, hatte Santana schon gegenüber der Hamburger Morgenpost verkündet. Wie ausgereift die Pläne sind, ist bisher nicht bekannt.
Ja, wenn Sie diesen indischen Gesang hören, denken Sie an eines vermutlich nicht, an die deutsche Klassik und an Friedrich Schiller. Und doch war genau das heute Nachmittag zu hören. Da wurden nämlich die internationalen Schillertage am Nationaltheater Mannheim eröffnet. Die befragen alle 2 Jahre das Werk Schillers neu, greifen seine Themen auf und spinnen sie weiter. Heute ging's los mit einer Doppelpremiere, 2-mal Schillers Kabale und Liebe. Am Nachmittag war die deutsch-indische Koproduktion Still I Choose to Love von Autor und Regisseur Lakshman K.P. zu sehen, aus der wir gerade den Gesang gehört haben. Und am Abend dann Kabale und Liebe in einer Fassung der Regisseurin Charlotte Sprenger. Unsere Theaterkritikerin Marie-Dominik Wetzel war bei beiden Premieren in Mannheim dabei. Schönen guten Abend, Frau Wetzel.
Ja, guten Abend nach Berlin.
Da prallen also die Welten und Kulturen aufeinander. Wir haben es gerade gehört. Der indische Autor und Regisseur Lakshman K.P. will laut Ankündigung Schillers Kabale und Liebe vor dem Hintergrund des indischen Kastensystems und zeitgenössischen Fragen von Liebe, Race, Gender und Moral neu zusammensetzen. Großer Anspruch, geht das auf?
Ja, erstaunlicherweise muss ich sagen, denn ich bin immer etwas skeptisch, wenn sich eine Inszenierung so viel vornimmt. Aber ich finde, Lakshman K.P. macht das klug und balanciert diese verschiedenen Themen in diesen 1,75 Stunden sehr gut aus. Oft wird ein Thema dann auch nur angerissen, anstatt es ewig auszuwalzen. Aber Lakshman K.P. nimmt Kabale und Liebe nicht einfach eben als Blaupause und versetzt diese Liebesgeschichte des Bürgermädchens Luise und des Präsidentensohns Ferdinand einfach so in das indische Kastensystem. Oder ja, schließlich eben wäre es ja auch nochmal ein Versetzen aus dem 18. Jahrhundert in Deutschland, dann in das heutige Indien. Ja, er verwebt mehrere Geschichten auf verschiedenen Ebenen miteinander. Und da ist einmal so eine Art Legende, die erzählt wird von einem Mädchen aus mächtigem Haus, ja, die sich in einen Mann aus der untersten Kaste verliebt. Darauf wird dann sie ermordet und daraufhin wird er ermordet und die Frau schwer misshandelt, wodurch sie wahnsinnig wird. Dann gibt es aber auch so eine zeitgenössische Geschichte einer jungen Frau aus der untersten Kaste, die sich in einen höher stehenden Politikersohn verliebt. Das wiederum erinnert uns dann natürlich an Kabale und Liebe. Und diese beiden Geschichten sind wiederum aber Teil einer Theaterproduktion und wir schauen den Schauspielern dabei zu, wie sie proben, also quasi ein Stück im Stück.
Das ist eine deutsch-indische Koproduktion. Wie spielt das mit hinein? Wie setzt sich denn dann dieses Ensemble überhaupt zusammen?
Ja, das ist ein internationales Team, also ein Mann und eine Frau aus dem Ensemble des Mannheimer Nationaltheaters und eine Schauspielerin und ein Schauspieler aus Indien. Und die haben alle vier ja auch ihre eigenen persönlichen Probleme, die sie mit sich herumtragen, also ihre Rollen. Da ist der indische Schauspieler, der Angst um seinen Bruder hat, der nämlich als illegaler Ausländer von der Trump-Regierung festgenommen wurde und seitdem hat man nichts mehr von ihm gehört. Oder der queere deutsche Schauspieler, der es nicht mehr erträgt, dass alles, was er tut, immer als politisch angesehen wird und er sagt, er will einfach mal Kunst machen und eine Liebesgeschichte erzählen. Und ja, da wird ganz viel auch über Unsicherheiten im Umgang miteinander gesprochen, aber es wird eben ausgesprochen. Es wird nicht immer gelöst, aber es wird besprochen und auch eben, ja, dass die Situation, dass die Probleme der Schauspielkollegen aus den anderen Ländern ja nicht immer nachvollziehbar sind, aber man versucht es wenigstens und man spricht darüber, auch diese Repräsentationsfragen, kann denn die Mannheimer Schauspielerin glaubhaft ein Dalit-Mädchen spielen, also ein Mädchen aus der untersten indischen Kaste. Das sind ja so Themen, die werden viel diskutiert auf den Bühnen, hinter den Bühnen und in dem Fall, finde ich, wird es klug immer wieder angesprochen, es wird angetextet, es wird kurz diskutiert, aber es wird eben nicht so breit ausgewälzt und es wird auch immer wieder humorvoll gebrochen.
Aber von Schiller ist dann gar nicht mehr so viel die Rede im Grunde genommen, weil das so als Absprungbrett eigentlich benutzt wird, oder?
Ja, richtig. Also es geht um Liebesgeschichten und Liebesgeschichten, die es eben nach Ansicht vieler gar nicht geben dürfte, sei es eben zwischen zwei Menschen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten. Es ist ja auch so, in Indien gibt es das Kastensystem ja offiziell nicht mehr, aber die Angehörigen der sogenannten untersten Kaste, der Dalit, erleben eben im Alltag immer noch schlimme Diskriminierung und gerade auch für Frauen ist es doppelt schwierig, die wirklich oft dann in lebensgefährliche Situationen kommen, wenn sie es wagen, mit einem Mann aus einer höheren Schicht ein Verhältnis zu beginnen. Und vor diesem Hintergrund ist das natürlich schon auch nochmal, hat eine andere Brisanz. Und es geht aber eben auch derzeit darum, dass es ja auch wieder ein Wagnis sein kann für viele queere Menschen. Wenn wir derzeit nach Ungarn oder auch in die USA schauen, sehen wir ja, wie gefährdet queere Menschen auch in der sogenannten westlichen Welt wieder sind.
Und wie sah es dann bei der zweiten Premiere heute Abend mit der Originalvorlage von Schiller aus? Was hat Regisseurin Charlotte Sprenger aus Kabale und Liebe denn dann gemacht?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn bei der Inszenierung wusste man nicht so richtig, wo die Regisseurin Charlotte Sprenger eigentlich hin wollte. Der Text ist weitgehend original Schiller geblieben, auch wenn die Limonade dann zur Limo wird oder ab und zu mal ein Fuck eingestreut wird. Mhm. Ach ja, und die Luise wird auch von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen. Aber das bricht natürlich das patriarchale System an dieser Stelle etwas auf, denn Luise ist ja bei Schiller sehr auf ihren Vater fixiert und verzichtet letztendlich ja auch ihm zuliebe auf ihren Ferdinand. Und in der Ankündigung der Neufassung von Charlotte Sprenger war davon die Rede, dass sie den Mord an Luise als Femizid eben darstellen will. Also, dass Ferdinand Luise vergiftet, weil er es nicht ertragen kann, dass sie einen anderen liebt. Und das ist ja bei Schiller auch durchaus so angelegt. Und Ferdinand sagt ja auch, wenn ich verloren bin, dann bist du es auch. Also, wenn er sie nicht haben kann, dann darf sie nicht weiterleben. Und ich fand den Ansatz gut, weil Femizid ist, wie wir alle wissen, ein Phänomen, was immer mehr zunimmt. Also, es gab ja letzten November gerade den Bericht vom Bundeskriminalamt, dass also wirklich fast jeden Tag ein Femizid in Deutschland verübt wird. Und in 80% der Fälle stehen diese Morde im Zusammenhang mit partnerschaftlichen Beziehungen. Also das ist durchaus ein wichtiges, brennendes gesellschaftliches Thema. Aber ja, Charlotte Sprenger bleibt leider nicht dabei. Also das wird nicht konsequent verfolgt. Und da wird man auch aus der Interpretation ihrer Rolle von Luise nicht so recht schlau. Die ist mal klug und abgeklärt und selbstbewusst und dann wieder das ganze schwärmerische Teenie-Girl, das ihr Schicksal beklagt, dass sie ihren Ferdinand, den Major, nicht haben kann. Und am Anfang und am Ende gibt es dann diesen berühmten Monolog, da können wir ja auch mal reinhören.
Wenn die Schranken des Unterschieds einstürzen, wenn von uns abspringen all die verhassten Hülsen des Standes, wenn Menschen nur Menschen sind, wenn Gott kommt und die Herzen im Preise steigen. Ich werde dann reich sein. Dort rechnet man Tränen für Triumphe und schöne Gedanken für Ahnen an. Ich werde dann vornehm sein, Mutter. Was? Hätte er dann noch seine Mädchen voraus, der Herr Major?
Genau, ja, also wenn Menschen nur Menschen sind, das ist auch das Festival-Motto der Internationalen Schillertage in Mannheim.
Und das heißt ja fast, oder das klingt fast so, als hätte Ihnen diese indische Sicht auf den Stoff oder das Weitererzählen des Stoffes doch ein bisschen besser gefallen als diese, ja, nicht ganz so überzeugende Modernisierung des klassischen Schillerstoffs?
Ja, auf jeden Fall. Ich fand, da war so viel angelegt, da gab es so viele interessante Denkansätze und kunstvoll ineinander verwobene Geschichten, die uns aber alle wieder letztendlich auch fragen, ja, wie weit gehen wir, um für unsere Freiheit zu kämpfen? Klar, es wurde auch die Kraft der Liebe als große Hoffnung beschworen, aber das ist ja auch nicht das dümmste Konzept. Und ich fand einfach diese Prägnanz und diese Dringlichkeit, die dieses Spiel hatte, wirklich überzeugend. Während, wie gesagt, bei Charlotte Sprenger hat mir da ja so das durchgängige Konzept gefehlt. Es wurde nicht so ganz glaubhaft, was sie damit sagen wollte.
Zugleich ist es ja aber gerade auch das Ansinnen der Schiller-Tage, die unterschiedlichen Perspektiven in dem Fall auf ein und dasselbe Stück oder auf das Werk von Schiller gegeneinander zu stellen, einander gegenüberzustellen. Gerade das ist doch sicherlich heute auch beim Publikum mit großem Interesse verfolgt worden, könnte ich mir vorstellen, dass man so starke Kontraste erlebt.
Genau, und das ist ja auch das Tolle an so Festivalsituationen, dass man wirklich so tief eintauchen kann und dann ganz verschiedene, ja, auch Bühnensprachen, Ästhetiken kennenlernt und sie wirklich so dicht aufeinander hat. Also das ist auf jeden Fall toll und Kabale und Liebe und überhaupt die Schiller-Texte auch in Mannheim natürlich auf der Bühne zu sehen. Und auch diese, ja, das war natürlich auch so diese Vorstellung, dass man auch diese Sozialkritik, die in Kabale und Liebe ja auch mitschwingt, dass das vielleicht auch etwas mehr zur Sprache kommt, weil Schiller hatte das ja damals auch auf seiner Flucht nach Mannheim unter dem Eindruck dessen, was er am württembergischen Hof an Kabalen erlebt hat und an ja, sozialen Missständen geschrieben und dass das dann nicht etwas mehr ausbuchstabiert worden ist, war ein bisschen schade.
Marie-Dominique Wetzel, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Die 23. Ausgabe der Internationalen Schillertage findet noch bis zum 29. Juni am Nationaltheater Mannheim statt. Und wir bleiben im familiären Bereich. Family Matters, das kann beides bedeuten. Familienangelegenheiten oder auch die Familie ist wichtig. Eine neue Ausstellung im Museum der Bildenden Künste Leipzig geht jetzt der Frage nach, wie sich die Erfahrung von Migration in den Familiengeschichten widerspiegelt und wie die Begegnung mit anderen Kulturen die Tradition der Familie verändert. Die Ausstellung ist Teil eines 6-jährigen Diversitätsprogramms, das von der Kulturstiftung des Bundes gefördert wird. Diversitätsagentinnen nennen sich die beiden Kuratorinnen. Sie haben 10 Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die sich mit den Spuren der Migration in ihrer Familiengeschichte befassen. Simone Reber über Family Matters.
Über der Tür hängen 3 Amulette. Das Auge gegen den bösen Blick, die schützende Hand und die Zwiebel, die den Regen vorhersagen kann. Orientalischer Aberglaube und erzgebirgischer Bauernbrauch kommen zusammen in dem Ausstellungsraum der sorbischen Künstlerin Caroline Schneider aus Klein-Welka. Im 18. Jahrhundert waren pietistische Glaubensflüchtlinge aus Mähren in die Oberlausitz gezogen und hatten erst Herrnhut gegründet und dann Klein-Welka, heute ein Ortsteil von Bautzen. Als Caroline Schneider begann, die Kultur der Sorben zu erforschen, fand sie in den Museumsdepots immer wieder Kaurischnecken, die bis heute beim Osterritt der Sorben die Pferdegeschirre zieren.
Das kommt aus einer allgemeinen Husarentradition von rumänischen und ungarischen Reiterbataillonen. Und die haben ihre Pferde aus dem arabischen Raum. Und da haben die Kaurischnecken auf Geschirren einfach den Zweck, die Pferde vor dem bösen Blick zu schützen, weil es sind unheimlich tolle Pferde. Und der böse Blick kann so ein Pferd einfach ins Grab bringen.
Die Kaurischnecke aus dem Indopazifik, Zahlungsmittel und Schmuck in der Südsee oder Afrika, wurde in der Oberlausitz zum Talisman für die Pferde beim christlichen Osterritt. Family Matters, die Familiengeschichte, dient in der anschaulichen und vielstimmigen Ausstellung des Leipziger Museums der Bildenden Künste als Lupe, um den kulturellen Einfluss der Migration aus der Nähe zu betrachten, sagt die Kuratorin Sitara Veratunga. Die Ausgangsfrage war,
wie gerade in Familien die Verflochtenheit der deutschen Gesellschaft und die Diversität der deutschen Gesellschaft sichtbar wird. Also deutsche Geschichte ist nie eine abgeschlossene gewesen und das zeigen wir sozusagen mit dem Blick in die Vergangenheit, um den Zustand des gegenwärtigen Deutschland, nämlich als eines sehr diversen Deutschland, zu vermitteln.
Auch wenn es sich im Begleitbuch etwas sperrig liest, geht das Konzept visuell auf. Als Sinnbild für die Spannung zwischen den kulturellen Traditionen hat der Frankfurter Künstler James Atkinson, Sohn eines schwarzen GI, zwei Stühle einander gegenübergestellt. Der Peacock Chair, der Pfauensessel aus Rattan, wurde während der amerikanischen Kolonialzeit auf den Philippinen im Gefängnis von Bilibid gefertigt. 1947 übersetzte der dänische Möbeldesigner Hans-Jürgen Wegner die Form in skandinavisches Design. Die armenisch-bulgarische Künstlerin Beatrice Mumjan vergleicht ihre Arbeit mit Archäologie. Am Computer schneidet sie aus alten Familienfotos immer wieder neue Details aus und vergrößert sie, um mehr über sich selbst zu erfahren.
Nämlich, wo ich herkomme und wer ich bin, da viele meiner Erinnerungen verschütt gegangen sind. Das ist oft so bei Leuten, die mit verschiedenen Identitätszuschreibungen von außen aufwachsen, dass am Ende nur noch die Gegenwart da ist. Und die Fotos haben mir tatsächlich auch geholfen, mich selbst zu verstehen, anhand der Biografien meiner Familienmitglieder.
Die Dynamik zwischen den Generationen wird bei der Berliner Künstlerin Aho Dural deutlich. Auf einem hölzernen Hocker ist der Einstellungstest aufgebaut, den ihre Mutter bei Siemens absolvieren musste. In 60 Sekunden sollte sie 60 Metallstifte in einen Holzblock stecken. Daneben ist ein Kinderfoto der Künstlerin bei der Einschulung zu sehen. Da steht sie in Berlin-Siemensstadt im rosa Kleid mit Schultüte in der Hand.
Für mich war es wie selbstverständlich, eingeschult zu werden, dieses schöne rosane Kleid zu tragen, mir meinen Schulranzen auszusuchen mit den kleinen pinken Herzen. Und es war ein ganz besonderer Tag. Und bei meiner Mutter war es ja so, sie ist nur 5 Jahre in die Grundschule in einer türkischen Kleinstadt gegangen und dann musste sie die Schule abbrechen. Und das war für sie ein ganz, ganz großer Bruch bis heute.
Wie ambivalent der Begriff Heimat ist, zeigt die Fotografin Irina Unruh, die in Kirgisistan aufwuchs. Immer wieder kehrt sie dahin zurück, um das Leben der Russlanddeutschen zu fotografieren. Where the Poplars Grow, wo die Pappeln wachsen, heißt ihre Serie. Die Pappeln, Symbol für die Heimat, wurden allerdings in vielen Regionen der ehemaligen Sowjetunion künstlich angepflanzt, sagt die Kuratorin Olga Vostretsova.
Diese Pappeln war so eine Pflanze, die in Sowjetunion sehr breit gepflanzt wurde, überall, weil das wurde immer neue Orte erschlossen und das ist ein Baum, der sehr, sehr schnell wächst. Also es lebt auch nicht lang, aber dafür sehr schnell stehen diese großen Pappeln.
Beim Rundgang durch die Räume entsteht ein sinnliches und fluides Bild von grenzüberschreitender Kultur. Die Stärke der Ausstellung liegt in der Gleichzeitigkeit von Gegensätzen.
Simone Reber über die Ausstellung Family Matters. Sie ist bis zum 14. September im Museum der Bildenden Künste Leipzig zu sehen. Und wir schauen jetzt nochmal in die Feuilletons von morgen. Hans von Trotha hat sie für uns aufgeschlagen.
Wie steht es eigentlich um die Wahrheit im Feuilleton? Die Taz berichtet zum Beispiel, dass immer häufiger der Tod von Promis gemeldet wird, ohne dass die Betreffenden gestorben wären. Lakonisch titelt die Taz-Kultur immer wieder auferstanden, so zuletzt die österreichische Schriftstellerin Elfriede Jelinek. Die 78-Jährige, stellt Anne-Kathrin Leclerc fest, wurde damit bereits zum zweiten Mal in ihrem Leben für tot erklärt. Daher nahm Jelinek die Meldung mit Gelassenheit. Ach, schon wieder. Es ist das zweite Mal, dass ich tot bin, sagte sie der Nachrichtenagentur AFP. Doch unter Zeitdruck und dem Zwang, viel zu berichten, würden solche Dinge häufig nicht geprüft, so die Taz, schon gar nicht wahrscheinlich durch direkte Nachfrage bei den Verstorbenen selbst. Hinter vielen gefälschten Todesmeldungen und vermutlich auch hinter dem von Jelinek stünde übrigens mutmaßlich ein Mann, der sich Tommaso de Benedetti nennt. Er ist bekannt dafür, auf Ex den Tod berühmter SchriftstellerInnen wie Peter Handke zu erfinden. In einem Interview erklärte er, er wolle damit JournalistInnen zur Sorgfalt mahnen. War es allerdings auch, Videos mit Todesfakes generieren Millionen Klicks und damit Werbeeinnahmen. Es ist kein Wunder, dass die Wahrheit als solche dem Feuilleton besonders am Herzen liegt, einem der letzten medialen Refugien, in denen ein Thema nicht zwingend so einfach wie möglich erscheinen muss, sondern auch mal komplizierter aussehen darf. Und so macht das Süddeutsche Feuilleton nicht von ungefähr mit der zwar nicht brandaktuellen, in Bayern war beim Erstellen der Zeitung auch gerade Feiertag, aber deswegen nicht weniger alarmierenden Beobachtung auf, dass Forschung, der Hort der Wahrheit schlechthin, Populisten überall auf der Welt im Weg steht. Kein Wunder, findet Christina Berndt, dass die Populisten die Wahrheit in Ketten legen wollen. Das aber sei eine Gefahr für die ganze Gesellschaft. Und so lautet der Aufmacher, reißerisch, aber keineswegs übertrieben, erst stirbt die Wissenschaft, dann die Vernunft, schließlich der Mensch. Populisten hassen Wissenschaft, schreibt Christina Berndt. Ist ja klar. Schließlich ist sie es, die mit ihren über Jahrhunderte etablierten Methoden von Beleg und Zweifel am Ende jene Fakten liefert, die Populisten am liebsten in alternative Fakten verdrehen möchten. Die also oftmals sehr schmerzlich für Phrasendrescher widerlegen kann, was Populisten einfach mal so behaupten. Weil es ihrem Weltbild entspricht, weil sie es wollen, weil es ihnen in den Kram passt, wenn sie mal wieder auf Seelenfang sind. Die Wissenschaft stört dabei nur. Ohne Wissenschaftsfreiheit, heißt es in der Süddeutschen weiter, stirbt erst einmal die Wissenschaft. Aber dann stirbt die Erkenntnis, dann die Wahrheit. Schließlich sterben Vernunft, Wohlstand und schließlich sogar die Menschen. Denn ohne Wissenschaft gibt es keine evidenzbasierte Medizin und keinen Fortschritt. Ebenso wichtig ist es aber auch, dass Wissenschaft stärker ins öffentliche Bewusstsein dringt, mahnt Christina Berndt. Wer Fakten in die Bevölkerung tragen will, muss auch mit ihr reden. Sie zitiert Albert Einstein. Die Beschränkung der wissenschaftlichen Erkenntnisse auf eine kleine Gruppe von Menschen schwächt den philosophischen Geist eines Volkes und führt zu dessen geistiger Verarmung. Früher hatten sie Albert Einstein, wir haben Markus Lanz. Der versteht auch viel von der Wahrheit. Aber auch ein Markus Lanz scheitert, wenn er einem wie Jens Spahn die Wahrheit zu entlocken versucht. Stichwort Masken. Vivian Timmler hat für die Süddeutsche nicht nur Markus Lanz, sondern auch das Heute-Journal gesehen und kann feststellen, dass Spahn an diesem Abend hier wie dort das Gleiche gesagt hat, um nicht zu sagen dasselbe. Nicht viel übrigens. Immerhin fügt er bei Lanz noch hinzu, seine Anwesenheit im Studio sei ja Beleg dafür, dass er sich jeder Debatte stelle. Was Markus Lanz zu einem Fazit bewegt hat, das genauso gut ans Ende einer Kulturpresseschau passt. Je länger man drüber nachdenkt, desto besser. Wenn die Leute jetzt ins Bett gehen, entsteht ein weiteres Mal der katastrophale Eindruck, die stecken alle unter einer Decke. Wohl wahr.
Hans von Trotha mit dem Blick in die Zeitungen von morgen. Das war's für heute bei Fazit mit André Mumort. Schön, dass Sie dabei waren. Kommen Sie gut durch die Nacht.